Ja, lieber Herr Stitzerei, herzlich willkommen bei Bild und Bild am Sonntag. Wir treffen heute den Generalsekretär der FDP und wir freuen uns auf ein Interview zu vielen Themen und auch heißen Fragen und freuen uns auch auf die richtigen Antworten.
Mein Name ist Jan Schäfer. Wir begrüßen Sie herzlich hier bei uns im Bildstudio. Es ist eine aufregende Woche, nicht nur hinter Ihnen, sondern hinter uns auch. Vor allem mit Blick auf die deutsche Wirtschaft gibt es viele, viele Nachrichten, die eher sehr, sehr negativ sind. Der Bundeswirtschaftsminister selbst spricht davon, dass er die Wirtschaftsprognose drastisch senken muss, nennt die Situation der deutschen Wirtschaft dramatisch schlecht. Es gibt erste Wirtschaftsverbände und Institute, die für dieses Jahr ebenfalls wieder eine Schrumpfung, also eine Weiterführung der Rezession sehen. Also die deutsche Wirtschaft in ganz, ganz schwerem Fahrwasser. Herr Cesarei, ist die Ampel der Totengräber der deutschen Wirtschaft?
Fakt ist, dass wir eine schwierige wirtschaftliche Situation im Land haben. Die ist übrigens entstanden über mehrere Jahre. Wir haben in Deutschland es verpasst, beinahe seit 10 Jahren, wirtschaftliche Reformen einzuleiten. Das ist über viele Jahre gut gegangen. Wir hatten günstige Energiepreise, wir hatten keine Inflation im Euroraum, wir hatten niedrige Zinsen. Dementsprechend ist das über viele Jahre auch eigentlich normal weitergelaufen. Jetzt haben sich die Parameter verändert, vor allem nach dem Krieg in der Ukraine, die weltwirtschaftliche Lage. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen rasch eine Wirtschaftswende, also wirtschaftspolitische Maßnahmen. Wenn wir spätestens 2025 den Aufschwung in Deutschland wollen, müssen wir jetzt rasch die richtigen Maßnahmen einleiten, um dementsprechend aus der Krise rauszukommen. Andere Industrienationen sind aus der Krise besser rausgekommen als wir und das soll uns zu denken.
Heißt das im Klartext, haben wir den falschen Wirtschaftsminister und können die Grünen keine Wirtschaft?
Wir brauchen einen Wirtschaftsminister, der A, in der Lage ist, die Dinge so zu sehen, wie die sind und B, anschließend in der Lage ist, die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich stelle fest, eine gemeinsame Analyse ist vorhanden. Das ist übrigens auch notwendig, dass eine Bundesregierung ein gemeinsames Verständnis hat für die zentralen Herausforderungen. Und die Wirtschaftspolitik ist gerade eine zentrale Herausforderung. Wenn wir den Wohlstand in Deutschland bewahren wollen und mehren wollen, dann müssen wir jetzt wirtschaftspolitische Maßnahmen einleiten. Wir sind in Deutschland ein Hochsteuerland. Die Belastungen für die Menschen, Betriebe, Unternehmen in Deutschland sind außerordentlich hoch. Wir haben hohe Energiepreise und wir sind ein Land, wo derzeit private Investitionen nicht attraktiv sind. Das heißt, auch da müssen wir die Rahmenbedingungen verändern. Und wir sind in einer Situation, wo Investitionsentscheidungen sogar immer mehr gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland getroffen werden. Also den Wirtschaftsstandort Deutschland fit für die Zukunft machen, das ist die zentrale Frage. Und ich meine das mit sehr viel Respekt. Der Vorschlag des Wirtschaftsministers, jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, wir haben ein wirtschaftliches Problem und deswegen müssen wir jetzt Schulden machen oder ein Sondervermögen. Sondervermögen bedeutet Schulden, also Schulden machen, um die Wirtschaft künstlich mit Pump und Subventionen wieder nach vorne zu bringen. Das ist aus meiner Sicht kein kluger Vorschlag, sondern der Vorschlag müsste jetzt sein, tatsächlich die notwendigen Reformen in diesem Land anzupacken, auf neue Schulden zu setzen. Das ist nicht aus meiner Sicht die richtige Schlussfolgerung.
Trotzdem versuchen andere Länder, wie beispielsweise die USA, aber auch ihre Koalitionspartner, die SPD und die Grünen, beim Thema Schulden, Schuldenbremse, einen anderen Weg. Die USA locken mit massiven Subventionen, genau das, was ja Bundeswirtschaftsminister Habeck auch möchte. Und warum geht das nicht aus Ihrer Sicht, dass man die Schuldenbremse aufweicht, um dann mehr Investitionen möglich zu machen?
Also zunächst einmal, die USA haben eine ganz andere haben ganz andere Rahmenbedingungen als wir. Und ich würde empfehlen, mit der Bewertung der US-Strategie abzuwarten. Denn dort stehen aus meiner Sicht auch große Veränderungen an. Und ich glaube nicht, dass die US-Wirtschaft auf Dauer in der Lage sein wird, diesen Weg zu gehen. Die US-Wirtschaft wird in den nächsten Jahren eher damit beschäftigt sein, die Schulden zurückzubezahlen. Und das in einer Situation, wo die Zinsen hoch sind. Und das wird dazu führen, dass die Handlungsfähigkeit der US-Wirtschaft insgesamt oder der US-Politik insgesamt eingeschränkt sein wird. Wir dürfen einen Fehler nicht machen. Also in Deutschland muss ja alles nachhaltig sein. Aber erstaunlicherweise vergessen Politiker gerne oder vergisst die Politik gerne, dass auch Finanzpolitik nachhaltig sein muss. Das heißt, keine Belastungen für die Zukunft, vor allem keine Schulden und keine Belastung auf Kosten künftiger Generationen. Wir wären künftig gar nicht mehr in der Lage zu investieren, denn wir wären hauptsächlich damit beschäftigt, diese Schulden zurückzubezahlen. Und man darf auch nicht vergessen, die Stärke des Finanzstandortes Deutschland hat auch was damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren ja auch versucht haben, sehr stark auf eine solide Finanzpolitik zu setzen. Und in dem Moment, wo wir den Weg verlassen, werden wir große Probleme bekommen. Und ich darf noch erinnern, wir haben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und dieses Urteil bedeutet ja nicht, die Schuldenbremse zu schleifen oder die Schuldenbremse zu umgehen, sondern dieses Urteil bedeutet ganz klar, die Schuldenbremse zu stärken. Und daran sollte aus meiner Sicht auch die Politik festhalten. Und ein letzter Gedanke, der deutsche Staat, und den Denkfehler dürfen wir nicht machen, der deutsche Staat hat keine Einnahmeprobleme. Das Problem in Deutschland sind die Ausgaben. Und solange wir uns mit dem Thema nicht beschäftigen, kommen wir auch nicht voran.
Gut, konkret jetzt nochmal, Herr Deserey, ist der Standort Deutschland in Gefahr? Was muss weg? Heizungsgesetz, Bürgergeld und was muss kommen? Steuersenkung, Soli weg. Konkret und kurz bitte.
Der Wirtschaftsstandort Deutschland hat ein massives Problem. Das ist ja nicht etwas, was ich jetzt sage, sondern das sagen alle Akteure, die sich mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland beschäftigen. Das sagt die Wirtschaft übrigens auch selbst. Deutsche Wirtschaft ist derzeit nicht wettbewerbsfähig. Also darum geht es auch vor allem, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Und das sind eine ganze Reihe von Standortfaktoren, die wir jetzt konkretisieren können. Nehmen wir das Thema Steuern, was ich angesprochen habe. Wir sind ein Hochsteuerland. Und wenn Sie sich beispielsweise allein schon, also Hochsteuerland, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Menschen, da hilft es auch mal, sich gelegentlich die OECD-Tabellen anzuschauen. Das verdeutlicht ja immer auch den Unterschied zu anderen Industrienationen oder Wirtschaftsnationen. Wir haben ja die Unternehmenssteuern allein in Deutschland, gefährden die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Es ist ja nicht nur die Körperschaftssteuer, sondern wir haben dann auch noch die Gewerbesteuer und wir haben noch den Soli-Zuschlag. Und aus meiner Sicht wäre es zum Beispiel hier der erste und unkomplizierteste Weg, den Soli vollständig abzuschaffen. Da hätten wir übrigens auch null Konflikte und Zuständigkeitsprobleme mit den Ländern, weil das kann der Bund, das kann eine Bundesregierung tatsächlich auch an der Stelle vollziehen. Wir haben hohe Energiepreise, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Da haben wir eine ganze Reihe von strategischen Fehlentscheidungen in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland getroffen. Wir müssen den Arbeitsmarkt flexibilisieren. Auch das ist ein Thema von großer Bedeutung. Und ja, Sie haben es ja selber Bürgergeld angesprochen. Ich würde noch weiter gehen, die Zukunft des Sozialstaates insgesamt. Das ist nicht nur eine Frage der Technik des Sozialstaates, sondern das ist auch eine zentrale Frage der sozialen Gerechtigkeit in unserem Land. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass hier auch dieses Gefühl der Ungerechtigkeit im Land existiert. Denn der Sozialstaat ist ineffizient geworden, der ist zu groß geworden. Und der moderne Sozialstaat darf ja nicht nur gerecht sein denen gegenüber, die die Hilfe brauchen, sondern auch denen gegenüber, die die Hilfe tagtäglich finanzieren.
Einhaltung der Schuldenbremse, Steuersenkung, Soli weg, Umbau des Sozialstaates, das sind alles Themen, die Sie komplett anders sehen als Ihre Koalitionspartner SPD und Grüne. Das sind aber entscheidende Themen, gerade wenn man mit Blick auf die Wirtschaft sieht, was aktuell in Deutschland passiert. Und wenn man ungefähr 40 Jahre zurückgeht, dann gab es eine Situation schon einmal, in der die FDP regiert hat. Im Jahr 1982 war das der Fall. Und sich mit dem Koalitionspartner damals nur die SPD auf völlig konträrem wirtschaftspolitischen Kurs befand. Der damalige Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hat dann ein sogenanntes Lambsdorff-Papier entwickelt und auf mehreren Seiten dargelegt, wie die FDP die Wirtschaftspolitik künftig fahren möchte, was dazu führte, dass wenige Tage später die Koalition zerbrochen ist. Sind wir wieder an diesem Punkt, Herr Deserey?
Der entscheidende Punkt ist, wir haben ja jetzt gerade sehr deutlich über die wirtschaftliche Situation im Land gesprochen und wir haben auch gerade darüber gesprochen, welche Maßnahmen notwendig sind. Also ich stelle fest, in der Analyse ist man zusammen. Sie haben ja auch den Wirtschaftsminister vorhin erwähnt. Aber entscheidend, wie ich schon vorhin sagte, entscheidend sind letztendlich die Schlussfolgerungen daraus. Was muss jetzt getan werden, damit wir den Wohlstand in Deutschland bewahren können und vermehren können? Und aus meiner Sicht ist jetzt eine Wirtschaftswende notwendig. Das ist eine Herausforderung, die wir nicht einfach aussitzen können. Also wir können nicht sagen, wir machen jetzt alle nichts oder wir finden faule Kompromisse und irgendwie durch Zufall oder durch irgendwelche politische Ereignisse werden sich diese Probleme erledigen. Das wird nicht der Fall sein. Wir müssen tatsächlich in dieser Situation eine echte wirtschaftspolitische Wende herbeiführen. Und das ist in den nächsten Wochen, Monaten für mich der entscheidende Punkt. Ist diese Koalition in der Lage, hier gemeinsam Schlussfolgerungen zu ziehen, um eine solche Wirtschaftswende auch tatsächlich für unser Land einzuleiten? Das ist die zentrale Frage. Und da habe ich die große Hoffnung, dass wir bei dem Punkt, also wenn es um die Schlussfolgerungen geht, tatsächlich auch ein gemeinsames Verständnis entwickeln können. Aber das wird kein Selbstläufer sein.
Und was passiert, wenn das nicht der Fall ist?
Ja, das wird man sehen. Also nochmal.
Stichwort Haushalt zum Beispiel. Ja. 25, da gibt es ja nochmal enormes Einsparpotenzial.
Also sowohl bei der Haushaltsdebatte, die wir jetzt gerade hatten, die Diskussion, die wir Ende des Jahres hatten, wenn ich die FDP mit den Grünen vergleiche, wir haben ein ganz anderes Verständnis als die Sozialdemokraten, aber vor allem auch im Vergleich zu den Grünen, wenn es um Haushalts- und Finanzpolitik geht. Wir haben ein anderes Staatsverständnis. Und ich habe das neulich im Deutschen Bundestag gesagt. Für uns ist das Geld des Steuerzahlers nicht eine beliebige Verteilungsmasse. Übrigens ist es auch nicht das Geld des Staates, sondern das ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn wir sagen, eine solide Finanzpolitik ist wichtig, dann heißt es auch in erster Linie Respekt vor der Leistung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und daher ist es auch wichtig, die Menschen und Betriebe in unserem Land jetzt zu entlasten und die richtigen Maßnahmen, die richtigen wirtschaftspolitischen Parameter auch zu setzen, damit Deutschland aus dieser Krise herauskommt.
Jetzt ist Folgendes mit Blick auf die Umfragen, liegt die FDP nicht mehr, wenn jetzt Bundestagswahlen wären, in einem Bereich, in dem Sie und Ihre Fraktionskollegen nochmal im Bundestag erscheinen würden. Die FDP ist die einzige Partei dieser drei Ampelparteien, die nicht mehr im Bundestag vertreten würde. Mit Blick auf das Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl hat auch die SPD massiv eingebüßt, die Grünen auch ein bisschen. Also die Frage aber auch, die sich dann ergibt, ist zum einen, was passiert, wenn wenn die Grüne und SPD nicht auf FDP-Kurs einschwenken, also diese Wirtschaftswende, wie Sie sie beschrieben haben, wie Sie sie wollen, nicht durchgeführt wird. Und dann der Blick auf die Umfrageergebnisse. Kann die FDP in diesem Bündnis eigentlich noch weiter bleiben, wenn man sich anschaut, dass sie von mehr als 11% jetzt bei deutlich unter 5% in Umfragen liegen?
Also die zentralen Herausforderungen im Land sind weitaus größer als die Umfragewerte irgendeiner Partei. Also gerade als Generalsekretär der FDP habe ich sogar Situationen erlebt, die weitaus schwieriger waren. Oder ich bin auch in den letzten Jahren, nicht nur als Generalsekretär. Aber nochmal, die Wirtschaftswende in unserem Land, ein Dynamisierungspaket jetzt auf den Weg zu bringen für die Wirtschaft, das ist jetzt von zentraler Bedeutung. Und das entscheidet über die Zukunft unseres Landes, nicht nur in den nächsten Wochen, Monaten, sondern auch in den nächsten Jahren. Das wird das Bild dieses Landes und die wirtschaftliche Grundlage dieses Landes in den nächsten Jahren sein. Und das ist weitaus größer als irgendwelche Umfragewerte. Wir haben unsere Überzeugung, wir haben unsere Haltung und wir sind der Meinung, und die FDP hat übrigens sehr viel Kompetenz, wenn ich das hier sagen darf, im Bereich Wirtschaft und Finanzen. Und deswegen, wenn wir davon überzeugt sind, dass bestimmte Maßnahmen jetzt eingeleitet werden müssen, dann werden wir auch für unsere Überzeugung auch kämpfen, dass diese Maßnahmen ja auch eingeleitet werden.
Gleichwohl sagen Sie immer wieder, mit den Grünen kann man nicht noch eine weitere Koalition eingehen. Das zeigt ja schon, wo die Reise hingeht. Also nicht mehr gemeinsam.
man kann uns ja nicht vorwerfen, dass wir in den letzten Jahren nicht alles versucht haben. Wir haben in einer schwierigen Situation, als die Union nicht in der Lage war, bedingt durch einen Konflikt zwischen Herrn Laschet und Herrn Söder, nicht in der Lage war, Verantwortung zu übernehmen, haben wir gesagt, dann übernehmen wir Verantwortung für unser Land. Und wir haben auch alles dafür getan in den letzten Jahren, um deutlich zu machen, wie wichtig oder wie notwendig auch Kompromisse sind. Nur jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, gerade diese wirtschaftspolitische Frage. Ich kann nicht oft genug sagen, wie entscheidend das für Deutschland in den nächsten Jahren sein wird.
Aber nochmal dann ganz konkret, Herr Cesarei. Ja. Das heißt, wenn Grüne und SPD den Kurs, den Sie gerade beschrieben haben, nicht mitmachen, dann ist für Sie, für die FDP, die Koalition beendet.
Ich will den Punkt, ich will die so komplexe Sachverhalte nicht vereinfachen, aber ich will die Frage ja sehr genau beantworten. Und das ist übrigens auch mein Appell an die Koalitionspartner. Wer ökologische Transformation will, wer funktionierende soziale Sicherungssysteme will, wie unsere Koalitionspartner, der muss sich darüber im Klaren sein, dass wir dafür, dass die Voraussetzung dafür der wirtschaftliche Erfolg dieses Landes ist. Wenn wir keine wirtschaftliche Grundlage in Deutschland haben, dann werden wir auf allen Politikfeldern scheitern. Deswegen ist das die Voraussetzung dafür. Für mich ist es doch in den nächsten Wochen von enormer Bedeutung zu sehen, welche Schlussfolgerungen die anderen Koalitionspartner daraus ziehen. Mein Eindruck ist bis jetzt, dass die Grünen noch nicht auf dem Weg sind, diese Schlussfolgerung zu ziehen, diese Notwendigkeiten auch umzusetzen, die wir gerade diskutieren. Und ich bin nur ein Mensch, ein politischer Mensch. Ich schaue mich um und stelle fest, dass in der Parteienlandschaft im Deutschen Bundestag beispielsweise mit der Union eine Partei da ist oder mit CDU und CSU Parteien da sind, die Dinge, die wir sagen, nicht nur nachvollziehen können, sogar inzwischen artikulieren. Und das ist erfreulich. Ich glaube, in gemeinsamen Sitzungen mit Vertretern von CDU und CSU müsste ich nicht jedes Mal die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft erklären.
Das heißt, Sie präferieren dann Schwarz-Gelb, auch wenn Sie da keine Mehrheit hätten.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die zentralen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren anstehen, und es kommen übrigens auch zusätzliche dazu, wenn wir Ende dieses Jahres beispielsweise in Amerika möglicherweise einen anderen Präsidenten bekommen oder Anfang nächsten Jahres, dann ändern sich ja nicht nur außen- und sicherheitspolitische Parameter, sondern tatsächlich auch Wirtschafts- und handelspolitische Fragen kommen auf uns zu. Das heißt, die Herausforderungen für Deutschland werden enorm bleiben. Und wenn ich mir diese Herausforderungen konkret anschaue, bin ich fest davon überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition, CDU, CSU und FDP, dass das die Koalition wäre, die meiner Meinung nach in der Lage wäre, die Probleme des Landes nicht nur gemeinsam richtig zu analysieren, sondern tatsächlich auch gemeinsam die Lösung zu finden.
Dann helfen Sie mir einmal noch mal ganz kurz bitte, Herr Cesarei. Das heißt, die FDP wird dann bis zum Ende dieser Legislaturperiode permanent Politik machen, die Grüne und SPD wollen, die also gegen ihren Willen ist, dann gehen sie in den Wahlkampf und sagen, es war alles so schlecht mit der Ampel, deswegen wollen wir jetzt mit der Union regieren. Oder sie gehen in den Wahlkampf und sagen, es war alles so gut mit der Ampel, aber trotzdem wollen wir jetzt mit der Union regieren. Also wie ist das Szenario? Das Szenario geht bis zum Wahlkampf September 2025 oder ist ihr Szenario, wir können die Ampel gar nicht weiter fortführen, aber einem gewissen Zeitpunkt und müssen dokumentieren, dass wir eigentlich lieber mit der Union regieren wollen?
Ich will mich nicht, es wäre unterkomplex, sich hier hinzusetzen und Prognosen abzugeben. Das ist im Moment aus meiner Sicht nicht möglich und auch nicht notwendig. Nochmal, wir kehren zu dem ersten Punkt zurück. Die Herausforderungen, gerade die wirtschaftlichen Herausforderungen im Land sind enorm. Und der wirtschaftliche Aufschwung wird nicht vom Himmel fallen, sondern da ist jetzt echt. Da sind Anstrengungen jetzt notwendig, politische Anstrengungen. Und da ist es, glaube ich, legitim, wenn ich mir einfach die Frage stelle, mit wem kann ich denn diese Maßnahmen in den nächsten Jahren aus meiner bescheidenen Sicht am besten umsetzen? Und für mich ist das klar, dass das mit der Union ist. Und das ist auch etwas, was mit Blick auf die Zukunft im Modell was ich ganz klar favorisiere. Nochmal, ich sehe schon wie bestimmte Themen gerade in der Union wieder diskutiert werden. Ich persönlich glaube, dass die wirtschaftspolitische Linie und dieses Verständnis, was gerade notwendig ist im Land, richtig ist. Auf der anderen Seite bedauere ich, dass beispielsweise die Union, Friedrich Merz, sich Optionen offen halten will mit den Grünen. Das halte ich strategisch für einen großen Fehler. Ich würde sogar der Union in dieser Situation auch empfehlen, nicht zu warten, erst in einem Jahr oder zwei Jahren oder was auch immer, sondern wir haben auch, wenn man jetzt was für die Wirtschaft konkret tun will, wir haben auch ein Wachstumschancenpaket noch auf dem Tisch. Und da würde ich dringend empfehlen, denn die Wirtschaft, der Mittelstand in Deutschland wartet. Die warten auf diese Entlastungen. Und dementsprechend sollte die Union hier keine Blockadepolitik treiben und diesen Schritt auch schon einleiten.
Aber jetzt ist ja merkwürdig, Herr Cesarei, Ihr Lieblingskoalitionspartner, die CDU, Sie sagten es gerade, oder die Union mit Herrn Merz setzt auf die Grünen und hat sie schon abgeschrieben.
Nein. Das tut er nicht.
Hat er aber in Interviews gesagt, zumindest.
Ich habe es anders gelesen.
Ja. Okay, also, ich sag mal so, Ihr Wunschpartner möchte aber gar nicht mit Ihnen.
Ich bin fest davon überzeugt. Ich kenne Friedrich Merz. Ich bin fest davon überzeugt, dass er nicht die primären Wünsche der Partei ignorieren kann. Und es gibt ein großes Bedürfnis, auch innerhalb der Union mit der FDP zu regieren. Also ich befasse mich ja auch mit dem Wahlverhalten gerade im bürgerlichen Lager. Und die Bürgerlichen in Deutschland haben sich, und da packe ich jetzt FDP, CDU, CSU dazu, auch in den letzten Jahren sich ein Stück auch politisch ein paar strategische Fehler gemacht und viele Themenfelder den grün-linken Zeitgeist überlassen. Und deswegen ist es auch wichtig, wieder offensiv dafür zu werben, dass wir in Deutschland bürgerliche Mehrheiten brauchen, um auch die Probleme, die Herausforderungen im Land anzupacken.
Aber Friedrich Merz sagt, die FDP muss jetzt raus aus der Koalition. Wenn sie bis 2025 durchhält, wird sie nicht mehr in den Bundestag kommen und ist danach tot.
Ich glaube, das meine ich mit sehr viel Respekt, ich kann als Generalsekretär besser die Lage der FDP bewerten als andere. Die FDP hat oft schwierige Situationen erlebt. 11 Monate vor der letzten Bundestagswahl war die FDP in den Umfragen bei 4%. Da waren viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch da und geschrieben haben und mich gefragt haben, ob es das Ende der FDP wäre. Wenige Monate später waren wir dann bei der Bundestagswahl bei 11%. Ich habe auch andere Situationen erlebt. Ich habe die FDP bei 3% erlebt, bei 2%. Ich habe sogar Situationen erlebt im Jahr 2014, wo die FDP in den Umfragen nicht mal messbar war. Wir können Wahlkampf.
Sie haben die FDP aber auch erlebt zwischen 2009 und 2013, als es dann in die APO ging anschließend.
Ja, habe ich auch erlebt. Und da sind ja auch am Ende strategische Fehler gemacht worden. Die FDP muss ganz klar zu ihren Überzeugungen stehen. Die FDP darf nicht auf irgendwelche Umfragewerte schauen, sondern die FDP muss im Blick haben, und welche Entwicklung im Land existiert, welche Situation im Land existiert, und dann die Schlussfolgerung zu ziehen. Und das ist die FDP, die auch im bürgerlichen Lager gewollt ist. Und dafür gibt es ein Potenzial. Und ich sage Ihnen das auch hier, bin fest davon überzeugt, und das ist auch ganz klar mein Ziel bei der nächsten Bundestagswahl, ein zweistelliges Ergebnis für die FDP zu holen.
Das ist sehr sportlich, sagen wir es mal so.
Ich bin ein sportlicher Mensch.
Ja, gut. Kommen wir gleich nochmal zu. Nur eine Frage, selbst wenn Ihre Hoffnung aufgehen würde, es reicht für Schwarz-Gelb, wäre das Wunden Wunder, sage ich jetzt mal so. Aber gleichwohl, wenn es eine Mehrheit gäbe, würde ja auch die SPD als Partner noch in Frage kommen. Als Deutschlandkoalition. Wäre das für Sie denkbar mit Olaf Pistorius als Vizekanzler?
Die letzte Frage war ja zu konkret. Wäre unseriös, das von hier aus zu bewerten. Aber eine Deutschlandkoalition ist eine echte Option, die auch auf dem Tisch liegt. Übrigens auch bei Friedrich Merz auf dem Tisch liegt. Letztendlich, auch wenn die Umfragewerte das gerade nicht hergeben, ich bin davon überzeugt, dass das die Zielsetzung sein muss, wieder bürgerliche Mehrheiten in Deutschland zu etablieren.
Ist Christian Lindner noch der richtige Parteichef?
Absolut, absolut. Christian Lindner ist der richtige Parteichef. Er ist aus meiner Sicht auch der geniale, der beste Spitzenkandidat. Die FDP hat Christian Lindner viel zu verdanken. Übrigens hat Deutschland auch, das muss man auch, auch hier mal gelegentlich auch sagen können, übrigens hat auch Deutschland dem Finanzminister Christian Lindner viel zu verdanken. Das ist oft mit Ärger und Widerstand verbunden, aber die Art und Weise, wie er das Geld des Steuerzahlers zusammenhält gegen rot-grüne Verteilungswünsche, davor habe ich sehr, sehr viel Respekt.
Mhm. Kommen wir nochmal auf die FDP. Ist die FDP eigentlich jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, hat die sich verändert? Also heißt, ist Genschers Pullover endgültig in der Mottenkiste?
Ich muss sagen, wenn ich so die Bilder von früher sehe, das hat was. Ja. Vielleicht wäre es auch mal eine Überlegung, dass ich mich modisch nochmal an diese Zeit orientiere. Aber die Frage der Digitalisierung verändert ja nicht nur die FDP, sondern das ist ja eine Herausforderung für alle Parteien. Übrigens, wir sind ja gerade, weil wir vorhin über die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland gesprochen haben, wir müssen auch wieder über die Zukunftsthemen in diesem Land offensiver diskutieren. Beispiel Digitalisierung, Beispiel KI. Denn die Welt da draußen entwickelt sich weiter und wir dürfen da nicht den Anschluss verlieren. Und die Digitalisierung des Staates, also ob jetzt Bund, Länder, Kommunen, kommt nicht so voran, wie ich mir das wünsche. Wir haben das ja in der Pandemie gesehen. Die Gesundheitsämter, die digitale Strukturen hatten, waren besser in der Lage, auf die Herausforderungen zu reagieren. Wenn wir demnächst über das große Thema Migration wieder diskutieren, die besten Regeln und Gesetze bringen nichts, wenn wir keine Ausländerämter haben, die nicht über digitale Strukturen verfügen. Das heißt, die Digitalisierung des Staates muss sich fortsetzen. Das ist eine Entwicklung. Da müssen wir auch rasch besser werden.
Ich meinte jetzt, das Thema ist spannend und wichtig, aber ich meinte jetzt mit der Frage nach dem gelben Pullover, so ein bisschen Bürgernähe, ein bisschen Hemdsärmlichkeit, ein bisschen näher am Wähler. Das ist ja in der Offline-Welt von früher, heute in der Online-Welt wahrscheinlich schwerer zu transportieren. Aber man sieht ja, dass die Bürger gerade aktuell auf der Zinne sind und auch den Dialog mit den Bürgern suchen. Teilweise in Demonstrationen, teilweise auch dann in nicht so schönen Szenen. Das meine ich gerade, fehlt so ein bisschen die Nähe wieder zum Wähler.
Insgesamt in der Politik, meinen
insgesamt,
Sie?
Insgesamt, ja. Und bei der FDP, ich sag's nochmal, als Bild der gelbe Pullover.
Also mit dem gelben Pullover, lass mal erstmal hier, ich glaube, Sie wollen so lange weitertragen, bis ich das irgendwann mal auch tatsächlich trage.
Dresscode ist.
Ja, aber sowohl als auch wäre meine Antwort. Das heißt, die Digitalisierung auch in der Politik muss weitergehen. Es gibt ja auch digitale Angebote in der Politik. Wir haben als Partei vor einigen Wochen auch bewiesen, beispielsweise bei einer zentralen Frage, wie man sehr digital, satzungskonform und zügig auch bestimmte Positionen der Partei abfragen kann, die dann wichtig sind für die Orientierung, inhaltliche Orientierung der Partei insgesamt. Also Stichwort Mitgliederbefragung, digitale Mitgliederbefragung. Aber auf der anderen Seite, das ist ja völlig richtig, was Sie fragen, auf der anderen Seite brauchen wir auch die klassischen Infostände oder Wahlkampf in der Nachbarschaft von Tür zu Tür und in den Fußgängerzonen die Menschen ansprechen. Die Politik kann sich ja nicht irgendwo verstecken und sagen, die Leute sollen sich dafür interessieren, sondern gerade in der jetzigen Zeit ist es notwendig, dass die Politik auf die Menschen zugeht und vor allem die Dinge erklärt. Warum sind wir gerade an einem bestimmten Punkt? Warum sind bestimmte Maßnahmen notwendig? Warum müssen wir bestimmte Schritte in Deutschland einleiten? Das sind ja alles auch Fragen der Kommunikation und da müssen die Menschen selbstverständlich mitgenommen werden.
Wenn die FDP ein Parfum wäre, Herr Gierserei, nach was würde sie riechen?
Oh, das ist mit Abstand die schwierigste Frage, die ich jemals bekommen habe. Bin kein Experte für Parfüms, aber auf jeden Fall müsste es vom Duft her frisch, munter und innovativ riechen. Was immer das auch, wie immer das auch aussehen könnte. Aber es müsste letztendlich etwas Solides sein, aber trotzdem mit einem ein Duft passend zu einem sehr, sehr nachdenklichen, aber optimistischen Menschen.
Wenn Sie jetzt mit diesem FDP-Deo im Alltag zur Tankstelle fahren oder zum Bäcker und Brötchen kaufen, machen Sie wahrscheinlich ab und zu nochmal selber.
Ja.
Was sagt denn dann die Verkäuferin zu Ihnen?
Meinen Sie jetzt im wahren Leben oder?
Im richtigen Leben, ja. Wenn ja. Sie jetzt in zu Hause zum Bäcker zu gehen, was sagt der Verkäufer oder die Verkäuferin zu Ihnen? Werden Sie da beschimpft oder?
Nein, Sie können sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, aber das Gegenteil ist der Fall. Ja, man weiß natürlich nie, wie ehrlich das gemeint ist, aber in der Regel ist das sehr freundlich, sehr aufmunternd. Allerdings schon mit dem Hinweis, dass die Menschen sich Sorgen machen. Also, dass der Bäcker sich auch Sorgen macht, wie es im Land weitergeht. Nicht nur bezogen auf seine eigene Branche, sondern auch, was das bedeutet für seine Kinder und was das insgesamt für unsere Zukunft bedeutet. Also, das sind schon sehr nachdenkliche Diskussionen, aber letztendlich, ich erlebe sie immer positiv, nach dem Motto, manchmal ist es auch so, nach dem Motto, machen Sie weiter, kämpfen Sie weiter. Manchmal höre ich auch den Ratschlag, setzen Sie sich durch, aber streiten Sie sich nicht. Ja, ob das immer so realistisch ist, also in Bezug auf die Koalition, setzen Sie sich innerhalb der Koalition durch, aber streiten Sie sich nicht. Ob das immer so tatsächlich auch im Einklang ist mit der Realität, ist nochmal eine andere Frage.
Vielleicht zum Abschluss, Herr Dzsirai, etwas Persönliches, dass wir insgesamt auch mit einem positiven Gefühl in dieses Wochenende gehen, wenn Sie zwei Politiker der Ampel, Rolf Mützenich und Robert Habeck, einmal sagen müssten, was Sie an den beiden schätzen. Was wäre das?
Ja, ich hoffe, Sie werden nicht schreiben, dass er eine lange Pause gemacht hat.
Aber wir hören es ja.
Ja, also Rolf, also fangen wir an, Rolf Mützenich kenne ich ja schon sehr lange. Auch als wir beide außenpolitischer Sprecher waren, er war außenpolitischer Sprecher der SPD, war außenpolitischer Sprecher der FDP. Also seit meinen ersten Tagen im Deutschen Bundestag 2009 kenne ich Rolf Mützenich aus dem Auswärtigen Ausschuss. Und der ist ein sehr fairer Kollege. Sehr sachlich, auch im menschlichen Umgang, sehr angenehm. Und wir haben uns immer gut verstanden. Politisch würde ich sagen, gibt es sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch liegen Welten zwischen uns. Und wer war der andere?
Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler.
Ja, auch den Robert, den ich aus der Sitzung des Koalitionsausschusses kenne, schätze ich auch sehr. Ich bin aber auch dort der Meinung, dass politisch Welten zwischen uns liegen. Und deswegen ist es ja auch oft schwierig oder war auch in der Vergangenheit schwierig, am Ende des Tages gemeinsame Linien zu finden.
Vielleicht doch nochmal eine Frage. Sie haben Ihre Ernährung umgestellt oder machen jetzt Sport oder haben jetzt das grüne Fitnessprogramm auf das umgestellt? Sie haben abgenommen. Wie haben Sie das gemacht? 10 Kilo, glaube ich.
Also das hat nichts mit den Umfragewerten zu tun, sondern es gibt... passiert oft, dass einfach keine Gelegenheit gibt zu essen und dann passiert es eben, dass abends das Abendessen ausfällt oder mittags das Mittagessen ausfällt. Das hat sich so ergeben. Also ich hatte nie ein Bedürfnis gehabt, mir ein Ziel zu setzen. Ich nehme jetzt ab. Das war nicht der Fall, aber wie gesagt, das sind beruflich bedingt schöne Entwicklung, worüber man sich auch freut.
Also Fitnessprogramm FDP-Generalsekretär zu sein, quasi. Jetzt, vielen Dank, Herr Dzsirai, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Es war eine muntere, sehr intensive Ausleuchtung der aktuellen Lage, nicht nur was die Koalition angeht, sondern auch was die deutsche Wirtschaft angeht, mit den Dingen, die Sie fordern. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
Dankeschön, vielen Dank.